beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Guten Morgen. Guten Morgen. Ich wollte euch nur sagen, ihr macht das so gut. Super. Ich mache das mit dir exemplarisch für alle. Check. Super. Vielen mit dir auch, komm. Mit euch allen später. Wir machen das sonst. Müsste ich. Guck mal, sonst wollen die nämlich auch. Und dann geht das die ganzen Morgen so. Das können wir nicht machen. Das machen wir später beim Rausgehen, ja? Ihr macht das fantastisch. Ein Dank euch Sängerinnen und Sängern. Und all den Musikerinnen und Musikern. Ihr macht das wirklich ganz fantastisch. Vielen, vielen Dank. Ich habe aber eine Frage. Ich habe eine kleine Frage an euch. Worüber könnt ihr euch so richtig aufregen? Ich kann auch eure Eltern fragen, oder? Worüber könnt ihr euch so richtig aufregen? Was gibt's da irgendwas? Mutige ans Mikrofon. Fragen wir erst die Erwachsenen, okay? Was regt euch Erwachsene so richtig auf? Wo bekommt ihr so einen Hals? Traut es euch? Fußball.
Wenn beim Fußball gefoult wird.
Wenn beim Fußball gefoult wird. Wie dick war Ihr Hals im Finale?
Im Finale war es okay, da ging es ja noch. Ja, ja.
Gut. Was regt euch noch so richtig auf? Wer möchte was sagen?
Wenn einer lügt.
Wenn einer lügt und die Unwahrheit spricht. Mhm. Oh, jetzt haben wir ein paar Meldungen. Erzähl, was regt dich so auf?
Wenn ich mein Zimmer aufräumen muss.
Wenn du dein Zimmer aufräumen musst, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich komme zu euch ein, ja?
Wenn im Fußball das Finale kommt.
Wenn im Fußball das Finale kommt, das regt dich auf. Und die falsche Mannschaft gewinnt, aber die richtige hat diesmal gewonnen, das ist gut. Was regt dich denn auf?
Wenn meine Mama hetzt und das Klo besetzt.
Das kommentieren wir jetzt nicht. Was regt dich denn auf, Debbie?
Wenn ich mein Zimmer aufräumen muss und wenn bei Basketball zu mir Ausdrücke gesagt werden.
Wenn beim Basketball zu dir Ausdrücke gesagt werden. Oha, das würde mich auch aufregen. Ihr Lieben, mich hat, als ich 7 Jahre alt war, eine Sache ganz fürchterlich aufgeregt. Wir haben im Kindergottesdienst irgendwas vorne gemacht. Ich erinnere mich eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß nur, es gab Geschenke. Denn daran erinnert man sich, auch wenn man 7 Jahre alt ist und mittlerweile so richtig alt. Und dann habe ich sie ausgepackt. Es gab ein Puzzle mit so Flugzeugen, die mussten dann so eine richtige Linie fliegen. Aus 9 Teilen bestand das Puzzle. Mein Freund damals, ebenfalls 9 Jahre alt, der Carsten, Sohn des Pastors, hat aber viel schönere Sachen gekriegt. Nicht nur so ein olles Puzzle, er hat ein Malbuch bekommen und Stifte und gefühlt noch ganz viele andere Geschenke, Süßigkeiten, Autos und ich nur so ein Spiel. Ich war richtig wütend über diese Ungerechtigkeit. Ich bin nach unten gelaufen und habe erstmal geheult. Jetzt kann ich das sagen, so viele Jahre später. Darum bekomme ich bis heute beim Thema Ungerechtigkeit so einen Hals. Wenn Menschen ungerecht behandelt werden und dann kommt noch Jesus am Sonntagmorgen und erzählt uns so eine Geschichte. 3 Verwalter bekommen von einem Mann, der ins Ausland geht, sein ganzes Vermögen aufgeteilt, aber total ungerecht aufgeteilt. Es waren ja 8 Zentner Silber. Und wenn man das durch 3 teilt, wie viel würde eigentlich jeder bekommen? Wer ist gut in Mathe? 8 durch 3, das ist eine krumme Zahl, ich weiß. Ja? 11? Ja, das wäre vielleicht noch ungerechter, wenn aus... Letzte Chance, ja? 12 ist auch nicht richtig. 2,6 so gerundet, grob. 2, genau. 2,3, 2 ein Drittel. müsste es eigentlich heißen, pro Nase. Aber die werden nicht gerecht aufgeteilt. Also die 8 Zentner werden nicht gerecht aufgeteilt. Ganz im Gegenteil, bekommt einer 5 Zentner, der andere 2 und der letzte arme Hansel 1 Zentner. Und am Ende, und das ist das Ärgerliche, da bekomme ich immer so einen Hals, sagt der Chef zu dem armen Verwalter mit dem 1 Zentner, da heißt es, darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm dem, der 10 hat, also dem Reichsten. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und der wird die Fülle haben. Und wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. Furchtbar, oder? Also ich finde sowas ganz ungerecht. Wer wenig hat, soll noch weniger haben und die viele haben, sollen noch reicher werden? Total ungerecht. Warum sagt Jesus so etwas? Ich habe als Pastor eine Sache gelernt, also nicht nur eine, aber vielleicht die eine besonders. Jesus liebt Geschichten, die uns auf den ersten Blick ganz schön seltsam vorkommen, die uns vielleicht herausfordern und vielleicht sogar so ein bisschen aufregen. Mein Lehrer in Tübingen, in der Uni, wir nennen ihn heute Onkel Jüngel, schreibt über das Gleichnis, es darf uns von unserer frommen Langeweile abbringen, so ein Gleichnis. Dann viel Spaß. Es darf uns von einer frommen Langeweile abbringen. Dann lasst uns doch mal genauer hinschauen. Ich habe 2 Gedanken zu dem Text. Erstens, wenn mich der Frust packt. Und zweitens, wenn mich Gottes Freude packt. Erstens, wenn mich der Frust packt. Naja, das kann man ja nicht oft genug sagen. Das ist unglaublich ungerecht, was hier geschieht. Da werden mindestens 2 Grundsätze unseres Lebens völlig missachtet. Erstens, Gott ist ungerecht, weil er Unterschiede macht. Dem einen gibt er viel, dem anderen gibt er wenig. Und zweitens, der arme Schlucker, der ohnehin am wenigsten hat, dem wird das Wenige auch noch genommen. Empfindest du Gott manchmal auch als ungerecht? Die einen müssen für ihre Schularbeiten und Tests ganz viel lernen und die anderen überhaupt gar nicht, die schreiben trotzdem Einsen. Die einen haben die viel besseren Ideen auf der Arbeit und dann komme ich und denke mir, oh, schon wieder eine schlechte Idee. Manche Freunde von mir verdienen 10-mal so viel wie andere Freunde von mir. Das ist doch furchtbar, oder? Während die einen sich immer wieder fragen, wie komme ich mit dem Geld über die Runden, was bleibt am Ende des Monats übrig, leben die anderen in Saus und Braus. Und das passiert doch immer und immer wieder. Wenn wir genau hinsehen, sind wir doch alle unterschiedlich. Und dann sehen wir auch die Unterschiede. Der da kann viel mehr als ich. Die da ist viel schöner und klüger als ich. Und dann geschieht es, dass wir uns schlecht fühlen und komisch denken. Ach, ich kann ja eh nichts. Ich bin überhaupt nicht so wertvoll wie die, weil die viel besser sind als ich. Oder, auch in der Gemeinde sehr beliebt, man sieht mich in der Gemeinde überhaupt nicht. Wenn ich mitarbeite, das fällt überhaupt nicht auf. In der Schule würdigen sie mich keines Blickes. Mein Vorgesetzter, der könnte neben mir stehen, der Boden würde sich auftun, ich würde verschwinden und der kriegt das gar nicht mit. Ärgert es dich, wenn du nicht zu den Geburtstagen eingeladen wirst in der Gemeinde, aber der Erste bist, der gefragt wird, du, wir brauchen jemanden zum Aufräumen, zum Putzen, zum Spülen. Ärgert es dich zu sehen, dass das Gemeindeleben, das du erfährst, vielleicht doch ganz schön ähnlich ist wie all das, was sich da in der schönen Stadt Reutlingen abspielt? Nach dem Motto, kannst du was, dann bist du was. Hast du was, dann bist du was. Muss nicht diese Sichtweise zwangsläufig dazu führen, dass wir enttäuscht und frustriert werden und uns zurückziehen und es bleibt das Gefühl, ach, ich kann ja doch nichts. Kennst du das Gefühl? Und dann kommt dieses schlimme Gleichnis. Wenn man das Ende der Geschichte liest, dann kann man sogar Angst vor Gott bekommen. Geht es tatsächlich wirklich am Ende darum, gut zu sein und was aus seinem Leben zu machen? Nach dem Motto, nur die Harten kommen in den Garten, um erfolgreich zu sein. Und wenn ich nichts geleistet habe, dann bin ich eben der dritte arme Verwalter und dann ist Schluss mit lustig. Spürst du diesen Druck? Diesen Frust, vielleicht sogar Angst. Ich möchte uns nochmal erinnern, was Onkel Jüngel gesagt hat. Es darf uns dieses Gleichnis, die Worte Jesu dürfen unsere lange, fromme Langeweile unterbrechen. Sie dürfen uns davon abbringen. Und das ist in der Tat so. Denn wenn man dieses Gleichnis mit frustrierten Augen liest, dann ärgert man sich, klappt die Bibel zu, legt sie weg. Wollen wir nochmal einen Versuch starten? Den letzten. Zweitens, wenn mich Gottes Freude packt. Ihr Lieben, das Gleichnis bekommt eine ganz andere Bedeutung, wenn man das Gleichnis von Gott her liest und überlegt, was Jesus über den Mann erzählt, der ins Ausland geht. Da geht tatsächlich ein Mann weg und bevor er das Land verlässt, teilt er seinen ganzen Besitz unter drei Verwalter auf. Nein, ich kann es nicht oft genug sagen. Im Text steht tatsächlich seinen ganzen Besitz, nicht nur eben so ein paar Kleckerles. Und gemeint sind nicht drei Sklaven, die diesen Besitz verwalten. Nein, es waren Menschen, die dieser reiche Mann als vertrauensvoll, als würdig erachtet hat, sein ganzes Vermögen zu verwalten. Diese drei Männer bekommen nichts geschenkt. Es gehört ihnen am Anfang nicht, zwischendurch nicht und am Ende auch nicht. Nein, sie müssen es verwalten, während der reiche Mann weg ist. Und so verwaltet der eine 5, der andere 2 und der eine einen Zentner. Boah, wie ungerecht, das haben wir eben gesagt. Doch wenn wir genau hinsehen, dann ist es überhaupt nicht so. Lass uns doch mal genau nachrechnen, wie viel die drei Männer überhaupt bekommen haben. Ein Zentner Silber entspricht in der damaligen Währung, es gab so verschiedene Währungen, so ähnlich wie die Euros heute oder in Amerika die Dollars, gab es Denar, nannte sich das. Und ein Zentner Silber entsprach 6.000 Denar. Das war damals so eine übliche Währung. Das bedeutet, selbst derjenige, der nur einen Zentner Silber erhalten hat, bekommt ungerechnet mit dem heutigen Durchschnittseinkommen umgerechnet etwa über 500.000 Euro ausgezahlt und anvertraut. Leute, das sind 17 Jahresgehälter. Das ist die Dimension, die hier ist. Wir müssen uns das auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin sicher, dass niemand von uns in diesem Raum je 500.000 Cash auf die Hand ausgezahlt bekommen hat, nach dem Motto, verwalte das mal, mein Sohn oder meine Tochter. Das ist die Dimension. 17 Jahresgehälter bei einem deutschen Durchschnittseinkommen von knapp 32.000 Euro im Jahr. Auf einmal erscheint selbst der total benachteiligte dritte Verwalter in einem total anderen Licht. Auf einmal öffnet uns der Text die Augen für Gottes unglaubliche Liebe, für seine unermessliche Großzügigkeit. Könnt ihr das nachvollziehen? Der lebendige Gott verschwendet sich unglaublich an uns und vertraut selbst dem, der wenig bekommt, unendlich viel an. So ist Gott. Selbst derjenige, der meint, oh, ich bin bei Gott viel zu kurz gekommen. Er oder sie haben doch so viel mehr. Selbst diese Person ist in Wirklichkeit überreich beschenkt. Mit Gaben, Talenten, mit Liebe, mit Zuwendung Gottes. Denn bei Gott gilt das mathematische Prinzip nicht von Gerechtigkeit. Man nehme einen Kuchen bei einer fünfköpfigen Familie, Mama, Papa, drei Kinder und sagt, jeder bekommt 20%. Das wäre gerecht. Dann sagen die beiden kleinen Kinder nach 2, 3 Kuchengabeln, oh, ich kann nicht mehr, Mama, ich will nicht mehr. Und der Papa hat seine 20% aufgegessen und sagt, oh, ich bin noch so satt, so hungrig. Denn gestandene Männer brauchen immer einen halben Kuchen pro Lungenflügel. Ihr Lieben, in der Bibel ist Gerechtigkeit was vollkommen anderes. Nicht unbedingt mathematisch gerecht, das stimmt, sondern eher seelsorglich, fürsorglich. Gott verteilt seine Gaben, wie es für uns am besten ist. Also nicht mathematisch, wie das für einen Mathematiklehrer am gerechtesten wäre, sondern jeder bekommt das und so viel, was uns fördert. Das ist unglaublich. Jeder bekommt das und so viel, was uns fördert. Das erleben wir doch auch in der Gemeinde oder letztlich bei euch im schönen Halleluja-Chor. Da gibt es ganz unterschiedliche Gaben. Nicht alle haben alles. Nicht alle können alles. Aber es ist keiner, der nichts hat. Noch einmal zum Mitschreiben, auch für die Erwachsenen. Niemand kommt bei Gott zu kurz. Ich weiß, das widerspricht unserer Wahrnehmung und vielleicht sogar unseres Lebensprinzips. Aber alle sind begabt. Talente für das Reich Gottes hat jeder. Darum liegt der Fokus auch nicht auf den Gaben, denn jeder hat unermesslich viel bekommen. Jesus will unsere Aufmerksamkeit auf das Gute lenken. Auf das Gute lenken. Weg vom Versagen des dritten Verwalters. Denn unser echtes Problem als Christen ist es, man könnte es sogar biblisch Sünde nennen, dass wir das Gute, das Gott uns gegeben hat, vergessen. Über 500.000 Euro vergessen. Stattdessen übersehen wir so das alles und achten es als ganz wenig, als gering. Statt es zu nutzen und damit zu wuchern, vergraben wir es. Statt es zur Freude unseres Herrn zu nutzen, ist es plötzlich weg. Es verschwindet irgendwo. Der Experte Eberhard Jüngel meint sogar, das ist doch im Kern Sünde. Wer mit Gottes guten Gaben nichts anfangen kann in seinem Leben, der kann im Grunde auch mit Gott selbst nichts anfangen. Ihm ist Gott in der Tat ein harter Mann, der fordert, als er gibt. Ein Gott zum Fürchten, schreibt Jüngel, ein fürchterlicher Gott. Und das ist doch die schreckliche Folge. Wir können mit Gottes guten Gaben nichts anfangen und vergraben sie wie einen Schatz. Wir begraben Gott selbst dabei. Wir können uns weder Gott noch seiner guten Gaben erfreuen. Und wie war das nochmal bei uns? Selbst der, der wenig bekommen hat, bekommt über 500.000 anvertraut. Und dann sagen wir, nein, ich habe nichts. Mit mir kann Gott nichts anfangen. Ich bringe mich in die Gemeinde nicht mit ein. Ich kann auch nicht dienen. Ich kann nichts. Ich bin zu arm, zu alt, zu jung, zu schwach, zu beschäftigt, zu ängstlich. Nee, es ist nichts für mich. Ich glaube, jeder von uns kennt diese wundervollen Ausreden. Und dann tun wir so, als hätte Jesus sich nicht für uns hingegeben, sich nicht an uns verschwendet, uns nicht überreich beschenkt, uns nicht sein Vermögen anvertraut, uns nicht geliebt, uns nicht großgezogen, uns nicht behütet, uns versorgt und wieder versorgt und wieder versorgt. Gottes Wahrheit für euch und für die ganze Gemeinde lautet heute Morgen: Jeder von uns ist unermesslich begabt. Unermesslich, wir erahnen das ja noch nicht mal. Kannst du das glauben? Das ist eine Frage an dich. Kannst du das glauben? Kannst du glauben, dass jeder Talente hat und dass selbst das Wenige, was du hast, absolut unendlich viel ist? Mehr als genug? Denn Geld und Vermögen ist in dieser Welt ganz ungleich verteilt, auch in dieser Gemeinde. Da gibt es viele, die täglich zu kurz kommen. Aber im Blick auf Gottes Reich, den Blick auf Talente, Gaben, im Blick auf Gottes Liebe und seinen Heiligen Geist, da gibt es keinen Menschen, der zu kurz kommt im Reich Gottes. Hast du schon mal jemanden vergeben? Dann hast du Gottes Talente eingesetzt und ihn gewuchert. Hast du schon mal jemanden eingeladen für Kaffee und Kuchen oder Kekse und Kaba? Multivitaminsaft, dann hast du mit Gottes Talenten gewuchert und sie multipliziert. Hast du schon mal geteilt und dich dabei gefreut? Hast du schon mal nach rechts und links geschaut und gesehen, wer neben dir sitzt in der Schule oder irgendwo und gesagt, dass Gott sich über diese Person wirklich von Herzen freut, also liebe Worte gemacht? Hast du mal Menschen geholfen, ihnen Hilfe angeboten, weil sie es von sich aus nicht hinbekommen haben? Hast du schon mal deine Gaben eingesetzt beim Singen, beim Planen, beim Helfen? Dann hast du Talente eingesetzt und hast damit gewuchert, sie multipliziert. Aber vergiss nicht, und das ist so diese romantische Sicht, die romantisch-christliche Sicht, das Wuchern mit Gottes Talenten, es kostet Kraft und Zeit. Das schütteln wir nicht so gönnerhaft aus dem Ärmel. Das war ein Auftrag. Ein ganzer Auftrag an diese drei Menschen. Das Wuchern mit Gottes Talenten kostet Zeit und Kraft. Und vielen von uns ist es eben nicht wert. Wir haben ja genug zu tun. Dann mal lieber alles vergraben. Ihr Lieben, wir brauchen neue Augen für Gottes Reich, neue Ohren, damit wir richtig hören können, ohne Angst. Und neuen Mut, dass wir losgehen können, um das ins Spiel zu bringen. Um dann zu staunen, was Jesus Christus, der lebendige Herr, was draus macht. Denn Gott selber hat die allergrößte Freude aus dem, was da rauskommt. Zweimal betont Jesus in den Versen 21 und 23 folgenden Satz. Der reiche Mann spricht zu den tüchtigen Verwaltern, geh hin, du in deines Herrn Freude. Ihr Lieben, wir machen Gott damit eine Freude. Merkt ihr das? Das ist nicht nur einfach eine Pflichterfüllung. Jesus selbst hat allergrößte Freude daran, wenn wir unsere Talente nicht vergraben, sie ins Spiel bringen, wenn wir wie ihr singt, klatscht und tanzt. Es macht Jesus ganz große Freude zu sehen, wie sich das in seinem Reich multipliziert, zu Gottes Ehre. Und ich frage mich, was gibt's Besseres, um angesteckt zu werden von der himmlischen Freude? Das wollen wir doch ausprobieren, oder? Das wollen wir einsetzen zu Gottes Ehre und selber dabei richtig fröhlich werden. Das wünsche ich uns von Herzen. Amen.